Wir müssen wirklich entlang der ganzen Lebensmittelkette, und das tun wir als DUH, Gespräche führen, damit alle Beteiligten ihren Beitrag zum Wasserschutz leisten.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Mein Name ist Sascha Müller-Krenner, ich bin Bundesgeschäftsführer und heute wollen wir bei unserem Podcast Druck machen, über ein ganz wichtiges Thema reden, nämlich über unser Lebensmittel Nummer 1, Wasser. Wasser ist unser Lebensmittel Nummer 1, das wichtigste Lebensmittel, und natürlich wollen wir uns von sauberem Wasser ernähren, wollen wir sauberes Wasser trinken, wollen wir sauberes Wasser auch benutzen zum Kochen. Und deswegen ist es eines der wichtigsten Themen, mit denen sich die Deutsche Umwelthilfe auseinandersetzt. Das Problem ist, das Wasser in Deutschland ist nicht überall sauber. Und deswegen setzen wir uns seit Jahren dafür ein, dass diese Grenzwerte, die wir haben, diese gesundheitsbasierten Grenzwerte im Bereich Wasser eben auch eingehalten werden. Es ist nur leider Gottes so, obwohl man denken würde, alle Menschen haben ein Interesse daran, dass Wasser sauber ist, dass manche politische Entwicklungen in die falsche Richtung gehen. Gerade jetzt hat die Bundesregierung einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der das Düngerecht entschärfen möchte, also laxere Düngeregeln, mehr Gefahr für Nitrat ins Grundwasser. Was stattdessen natürlich notwendig wäre, ist, dass wir mehr tun für saubere Wasser. Und heute wollen wir darüber sprechen, was wir als Deutsche Umwelthilfe politisch tun und was Sie als Verbraucherinnen und Verbraucher selber tun können, damit unser Wasser sauber bleibt und sauber wird. Und das Gespräch heute führe ich mit einer ausgewiesenen Expertin für dieses Thema, nämlich mit meiner Kollegin Reinhild Benning, die uns berät im Bereich der Agrarpolitik. Herzlich willkommen, Reinhild. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Sascha. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Reinhild, du bist selber ausgebildete Landwirtin. Du bist jetzt seit 5 Jahren bei der Deutschen Umwelthilfe und berätst uns bei einer ganzen Reihe von Themen. Bei den Themen Landwirtschaft, bei den Themen Gewässerschutz, beim Thema Tierhaltung. Du hast selber mitgewirkt als Autorin beim Fleischatlas und du hast auch unter anderem die Initiative Faire Preise in der Lebensmittelkette mitbegründet. Also du bist wirklich eine Expertin im ganzen Feld der Landwirtschaft und der nachhaltigen Ernährung und eben auch im Bereich des Trinkwasserschutzes. Und jetzt erstmal die Frage an dich, wo liegt denn das Problem? Wo liegt denn das Problem im Gewässerschutz in Deutschland?
Die Hauptherausforderung liegt darin, dass wir auf der einen Seite eine Ernährungsindustrie haben, wie etwa die Fleischindustrie oder auch die großen Molkereien, die gerne günstig produzieren wollen. Dafür brauchen sie große, einheitliche Partien an Tieren. Wenn diese Tiere in großen Gruppen, manchmal zu Hunderttausenden Hühnern oder Zehntausenden Schweinen in einem Stall gehalten werden, dann entstehen da auch eine Menge Exkremente, die Gülle genannt werden. Und in dieser Gülle stecken die Nährstoffe, die unser Wasser belasten. Wird also die Gülle rund um diese Megastelle ausgebracht, mit zu hoher Menge auf zu wenig Fläche, dann ist ein Düngerüberschuss da. Das heißt, das Interesse der Fleisch- und Milchindustrie steht im Interesse des Wasserschutzes diametral gegenüber. Denn billiger wird Fleisch, wenn Gülleentsorgung günstig ist.
Uns wird ja immer ein Bild gemalt, der Bauernhof, auf dem natürlich Pflanzen angebaut werden, Obst, Gemüse, Getreide und dann eben auch Tierhaltung. Und dieses Bild der bäuerlichen Landwirtschaft, in dem dann eben die Pflanzenproduktion und Tierhaltung zusammengehören und in gewisser Weise auch im Kreislauf sich befinden, das wird uns ja immer vorgespielt, vorgegaukelt. Und deswegen subventionieren wir ja auch unsere Landwirtschaft mit dem Argument, wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft erhalten. Wie konnte denn dieses System so entgleisen?
Das System hat jahrelang hervorragend funktioniert, solange wie Landwirtinnen und Landwirte nur so viele Tiere gehalten haben, wie auch Fläche am Hof war, wo umweltverträglich Gülle ausgebracht werden konnte und Mist. Und das ist etwa Anfang der 2000er Jahre aufgelöst worden. Hier sind die Umweltregeln so weit aufgeweicht worden, dass gewerbliche Tierhaltung entstehen konnte. Und das beschreibt Stallanlagen mit eben sehr großen Tierzahlen, wo weder das Futter von den eigenen Flächen gewonnen wird, noch die Gülle ausgebracht werden kann, weil gar keine Flächen mehr zu diesen Ställen gehören. Und in dem Fall ist es dann nötig, dass die Unternehmen die Gülle exportieren, also quasi verbringen, und das kostet Geld. Und an dieser Stelle ist dieser Druck entstanden, dass Gülle möglichst auf dem Papier verschwindet, auch wenn es dann in der Umwelt landet. Daher ist es so wichtig, das Düngerecht streng und wirksam zu fassen, damit hier keine Gülle-Lkw auf dem Papier verschwinden, die aber dann die Umwelt belasten.
Jetzt kommen wir vielleicht zur Tierhaltung und wie man das vielleicht auch anders machen kann, in der Landwirtschaft später noch im Gespräch. Aber du hattest ja schon gesagt, wir brauchen ein strenges Düngerecht, also ein Düngerecht, was wirkt. Also salopp gesagt, ein Düngerecht, was dafür sorgt, dass die Grenzwerte, die ja gesundheitlich begründet sind, nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch eingehalten werden in der Realität. Weil dafür sind Gesetze ja im Grunde da. Und jetzt ist es ja so, wir haben in der Europäischen Union und die meisten Regeln, die wir haben in der Landwirtschaft und in der Umweltpolitik, kommen ja aus Brüssel und das meiste sind auch vernünftige Regelungen. Wir haben diese Regelungen ja schon sehr, sehr lange. Der Nitratgrenzwert im Trinkwasser, der stammt aus dem Jahr 1980 aus der Europäischen Trinkwasserrichtlinie. Seit 1991 haben wir die Nitratrichtlinie, die dann eben hier die Nitratdüngung regeln soll. Seit 2000 dann eine umfassende Wasserrahmenrichtlinie, die generell den Gewässerschutz regeln soll. Da geht es dann nicht nur um Nitrat, sondern auch um Phosphat, um andere Schadstoffe, auch um Ewigkeitschemikalien, aber auch darum, dass die Flüsse generell und Gewässer wieder einen natürlichen Zustand erreichen. Jetzt haben wir also diese Regeln schon seit Jahrzehnten. Was hat sich da seitdem bewegt oder hat sich was bewegt und wenn nicht, woran hakt's?
Diese ganz hervorragenden EU-weiten Regeln, die der Wirtschaft klar gesagt haben, liebe Wirtschaft, du kannst machen, was du willst, aber eines muss klar sein, das Wasser muss geschützt werden und deshalb setzen wir jetzt europaweit diese Grenzwerte, hat gewirkt. In Deutschland zum Beispiel ist an 74% der Messstellen der Grenzwert unterhalb der 50 Milligramm, also erfolgreich unterhalb dieses Grenzwertes geblieben.
Was ist denn an den Messstellen, an denen der Grenzwert nicht gehalten wird, an denen gerissen wird? Was ist denn da anders?
Dort sehen wir, dass die Landwirtschaft ein Übermaß an Dünger ausbringt. Diese Nährstoffe können dann vom Boden nicht gefiltert werden, sondern gelangen bis ins Grundwasser. Also letztendlich kann man sich das auf einem Bauernhof so vorstellen oder auch in einer Tierhaltung so vorstellen. Ich baue auf dem Feld zum Beispiel Mais an und gebe diesem Mais so viel Dünger, wie die Pflanze aufnehmen kann. Dafür gibt es Faustzahlen, wie ich das berechnen kann als Landwirtin. Jetzt habe ich aber in meinem Güllelager mehr Dünger, als der Mais braucht. Und wenn ich diese Mehrmenge ausbringe, dann nimmt der Mais nur so viel Nährstoffe auf, wie er eben zum Wachsen braucht. Und der Rest geht entweder als Nitrat ins Grundwasser oder aber als Ammoniak oder Lachgas in die Luft. Und diese Emissionen, die in die Umwelt entlassen werden, die stellen die Belastungen dar.
Also man kann sozusagen sagen, dass diese überflüssige Gülle entsorgt wird, entweder in unserem Grundwasser oder eben in der Atemluft, die wir alle atmen und eben nicht ordnungsgemäß, sondern auf Kosten der Allgemeinheit.
So ist es. Also Ammoniak belastet auch die Gesundheit sehr stark. Wir haben in den Niederlanden eine sehr hohe Ammoniakkonzentration aufgrund der dichten Tierhaltung dort. Auch in Teilen Deutschlands ist das eine Herausforderung.
Jetzt heißt es ja immer, dass diese ganzen Regeln, die wir jetzt hier eingeführt haben, über die Jahre die Landwirtschaft belasten. Das sind zusätzliche Kosten, heißt das. Das heißt, das ist zusätzliche Bürokratie. Dinge müssen dokumentiert werden. Wie wird es denn woanders gemacht in europäischen Nachbarländern? Gibt es da auch positive Beispiele, dass man anders wirtschaften kann, dass man diese europäischen Regeln so umsetzen kann, dass sie das Ziel erreichen, nämlich sauberes Wasser ohne zu viel Bürokratie? Gibt es da Positivbeispiele?
Ja, denn alle Staaten müssen sich ja mit den von dir genannten EU-Regeln auseinandersetzen und alle haben dafür Regeln erlassen. Zum Beispiel gibt es in den Niederlanden inzwischen das 8. Nitrataktionsprogramm, mit dem ganz klar gemacht wird, wie die Ziele des Wasserschutzes erreicht werden sollen. Ein tolles Beispiel finde ich auch Dänemark. Dort gibt es nämlich eine sehr bürokratiearme Umsetzung der Wasserschutzregeln, die digital angelegt ist. Hier geben die Landwirtinnen und Landwirte an, was sie an Dünger eingekauft haben, welche Jungtiere sie auf den Hof geholt haben und rechnen das um in Nährstoffäquivalente. Dann rechnen sie am Ende eines Jahres um, was hat den Hof wieder verlassen, wie viel Milch, wie viel Fleisch, wie viel Getreide und wie viel Schlachttiere zum Beispiel. Und das wird auch wieder in Nährstoffäquivalente umgerechnet. Und damit habe ich eine Input-Output-Bilanz. Alles, was das Delta, also die Differenz zwischen Input und Output ist, ist in der Umwelt geblieben.
Klingt total logisch, klingt ja auch nach gutem Management. Man bilanziert, man kann ja nur managen, was man auch misst. Warum funktioniert das in Dänemark, warum nicht bei uns?
Hier gibt es keinen politischen Willen derzeit in der aktuellen Regierung, um diese einfachen digitalen Instrumente anzuwenden, eine Nährstoffbilanz digital erstellen zu lassen und eine Regel dafür zu erlassen. Wir müssen hier deshalb den Druck noch weiter erhöhen.
Liegt es an der Regierung oder liegt es an Lobbygruppen?
Also sowohl die Lobbygruppen nennen alles, was es an Regelvorschlägen seitens der Umweltseite gibt, als Bürokratiemonster ab. Insbesondere der Deutsche Bauernverband, das muss man ganz klar sagen, ist gegen jede Form der Bilanzierung. Und die andere Seite, die Umweltseite, fordert diese Bilanzierung, denn wir haben in Europa das Verursacherprinzip. Wenn jemand einen Umweltschaden verursacht, dann ist diejenige Person auch sozusagen zur Verantwortung zu ziehen. Und eine betriebliche Nährstoffbilanz ermöglicht uns ganz klar zu sagen, die meisten Betriebe in Deutschland wirtschaften umweltgerecht und ein Teil hat Nährstoffüberschüsse. Die müssen wir aber finden, diese einzelnen Betriebe, um sie zur Verantwortung ziehen zu können und mit ihnen umweltgerechte Düngepläne auszuarbeiten. Das ist nur möglich, wenn wir solch eine Nährstoffbilanz auch im Gesetz verankern.
Jetzt hast du ja gesagt, wir müssen mehr Druck machen. Wir müssen Druck machen auf die Politik und vielleicht auch Gegendruck zu den anderen Lobbyverbänden. Das ist ja auch das Motto dieses Podcasts, Druck machen. Wir machen Druck für die Umwelt als Deutsche Umwelthilfe. Und eine Art und Weise, wie wir immer vorgehen, ist, dass wir auch manchmal vor Gericht ziehen und einfach sagen, es gibt hier geltende Gesetze und diese Gesetze, die müssen auch durchgesetzt werden, die müssen gelten. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel, und du hattest auch schon erwähnt, in den Niederlanden gibt es schon das 8. Nitrataktionsprogramm, gibt es in Deutschland nicht. Und wir haben ja jetzt im letzten Jahr als Deutsche Umwelthilfe vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, hier ein historisches Urteil erstritten, dass die Bundesregierung, also das Landwirtschaftsministerium, also Landwirtschaftsminister Alois Rainer, zum ersten Mal ein deutsches Nitrataktionsprogramm erlassen muss. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Haben wir jetzt mit diesem Gerichtserfolg, haben wir alles erreicht? Ist da jetzt ein Automatismus in Gang gesetzt? Was können wir denn erwarten?
Ein ganz wichtiger Fortschritt, den die Deutsche Umwelthilfe hier erstritten hat, ist, dass dieses Aktionsprogramm nicht mehr nur unter Lobbys und Regierungen ausgehandelt werden kann, sondern für das Nitrataktionsprogramm, so gibt es Brüssel vor, muss auch eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden und das bedeutet Beteiligung der Öffentlichkeit. Und unter diesen Transparenzvorzeichen haben wir eine Chance, dass das deutsche Düngerecht endlich besser wird, weil hier nicht nur die Lobbys am Tisch sitzen, sondern die Öffentlichkeit und damit sind auch wir Umweltverbände gemeint. Also wir haben einen Fuß in die Tür bekommen durch die erfolgreiche Klage und das Urteil. Und ein zweiter Punkt ist, die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, beziehungsweise für das Nitrataktionsprogramm erwarten wir in diesem Jahr einen Vorschlag, aber die Zeitpläne dazu sind noch so unkonkret. Unsere Anfragen an das Ministerium haben einen so unkonkreten Zeitplan ergeben, dass wir im Grunde sagen müssen, die Regierung versucht hier offensichtlich auf Zeit zu spielen. Denn wenn sie mit dem Vorschlag erst spät im Jahr kommt und dann alle Beratungsgremien zusammentreten müssen, dann ist wieder Frühjahr 2027 und eine neue Düngesaison hat begonnen. Die Gülle wird verklappt, ohne dass es Regeln gibt. Und da gehen wir nicht mit, sondern machen weiter Druck und fordern die Bundesregierung auf, hier straffe Zeitpläne aufzustellen und jetzt mal zackig mit den nächsten Schritten vor den Tag zu kommen.
Hi, ich bin Caro aus dem Bereich Verkehr und Luftreinhaltung. Ich arbeite bei der DUH, weil ich meine Zeit und Energie dem Klimaschutz widmen will. Und wie besser, als das zum Beruf zu machen? Leider ist es zuletzt nicht einfacher geworden, sich für Klima- und Umweltschutz stark zu machen. Jede Unterstützung von Ihnen als HörerInnen hilft uns bei diesem Ziel. Vielen Dank.
Na, machen wir es doch konkret. Also Aktionsprogramm, das klingt ja nach Action. Also das Wort steckt da ja drin. Und was müsste denn passieren? Was müsste denn ganz konkret passieren? Die Top 3 Maßnahmen, die in diesem Programm drinstehen müssen, damit man es wirklich merkt, also dass absehbar in ein paar Jahren das Grundwasser sauberer ist, damit auch das Trinkwasser sauberer ist. Was sind denn die wesentlichen Dinge, die jetzt konkret passieren müssen?
Die Bundesregierung muss Regeln erlassen, dass eine Tierhaltung unbedingt an die Fläche gebunden werden muss. Jede Tierhaltung muss nachweisen, dass sie pro 2 Großvieheinheiten, das ist etwa die Güllemenge, die 2 Rinder im Jahr verursachen.
Also Großvieheinheit, um es mal zu erklären, also ein Großvieh ist sozusagen eine Kuh. Das ist ein Großvieh und es wird dann umgerechnet auf Kleinvieh, also Schweine, Geflügel und da gibt es dann so einen Umrechenfaktor.
Ganz genau, denn am Ende kommt es auf die Menge an Stickstoff an, die pro Jahr und Hektar ausgebracht werden. Und hier wollen wir eine Grenze von 170 Kilogramm pro Jahr als absolutes Maximum setzen und in Regionen, wo die Düngung schon auf hohem Niveau ist, nur 120 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr und entsprechend wenige Tiere pro Hektar. Wir sind ja in Deutschland ohnehin an der Stelle, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher viel mehr Ökoprodukte nachfragen, viel mehr Tierschutzprodukte nachfragen, sodass der Abbau der Tierbestände in Deutschland jetzt ein Momentum hat. Und wir fordern von der Bundesregierung hier, die Botschaft aus der Bevölkerung auch wahrzunehmen und aus der Verbraucherschaft und endlich die Reduktion der Tierzahlen anzugehen. Das ist für den Wasserschutz wichtig, auch für den Klimaschutz und für die Luftreinhaltung.
Vielleicht kleiner Einschub, da kommt ja dann ganz oft das Argument, ja, das wäre alles schön und gut, aber dann wird das Fleisch teurer und nicht mehr alle Menschen können es sich leisten. Was ist denn darauf eine gute Antwort? Eine gute Antwort, die sowohl diese sozialen Sorgen, die Leute haben, ich kann mir mein Schnitzel nicht mehr leisten, aber eben auch ökologische Erwägungen mit berücksichtigt.
Im Moment ist Fleisch deutlich billiger als die realen Kosten. Ich zahle für das Fleisch am Ende 3-mal. Ich zahle einmal an der Ladentheke, da scheint das Fleisch im Moment billig zu sein. Ich zahle aber auch in Form von steigenden Wasserpreisen, weil die Nitratbelastung vielerorts steigt und perspektivisch noch viel weiter ansteigt im Zuge des Klimawandels, weil Wasser dann knapper wird und die Nitratkonzentration damit steigt.
Kannst du mal erklären, warum steigen die Wasserpreise? In den letzten Jahren?
Ja, in den letzten Jahren beobachten wir, dass Niederschlagsmengen sich so verändern, dass letztendlich die Grundwassermenge sinkt. An vielen Orten sinkt der Grundwasserpegel. Jetzt ist das Grundwasser aber die Hauptquelle für unser Trinkwasser.
Also es regnet zu wenig, dass sich genug Grundwasser nachbildet. Also es wird mehr Grundwasser verbraucht, als Grundwasser sich neu bildet, weil es zu wenig regnet, weil zu viel entnommen wird.
Die Regenmenge ist relativ konstant, die Entnahmemengen aber steigen. Und insofern, ja, hast du vollkommen recht, es wird mehr entnommen, als sich neu bilden kann. Und wenn wir ganz einfach die Rechenmenge aufmachen, ich habe weniger Wasser im Glas, aber die gleiche Menge an Schadstoffen, dann steigt die Konzentration. Und das passiert im Grundwasser. Die Nitratkonzentration steigt vielerorts an, weil die Wassermenge geringer wird. Und hier treffen wir dann an immer mehr Orten den Grenzwert oberhalb dessen, dass Grundwasser gar nicht mehr als Trinkwasser nutzbar ist, ohne aufbereitet zu werden.
Und das heißt für die Wasserwerke, dass sie zum Beispiel eben belastetes Wasser verdünnen müssen durch sauberes Wasser, damit sie wieder auf den richtigen Wert kommen. Oder es heißt, dass sie bestimmte Brunnen aufgeben müssen, einen neuen Brunnen bohren, das kostet auch wieder Geld. Der neue Brunnen, die Leitungen, alle diese Dinge. Und wer zahlt? Das zahlen wir als Wasserkundinnen und Kunden.
Ja, genau. Und das Verursacherprinzip, von dem wir eben gehört haben, dass es in ganz Europa gilt, wird in Deutschland gebrochen, weil nicht die Verursacher von Nitrat im Grundwasser zur Kasse gebeten werden, die Fleisch- und Milchindustrie, die Düngemittelindustrie, sondern hier sollen wir Wasserverbrauchenden, wir Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. Und damit kommt uns der Fleischkonsum in diesen Mengen, wie wir ihn jetzt praktizieren, teuer zu stehen. Außerdem gibt es noch eine Reserve. Und zwar wird im Moment 20% mehr Fleisch erzeugt, als gegessen wird. Sogar bei Schweinefleisch liegen wir bei 35% Überproduktion. Bei Milch ebenfalls wird sehr viel mehr Milch erzeugt, als in Deutschland und auch in Europa konsumiert wird. Und hier gibt es noch eine große Möglichkeit, Tierzahlen zu reduzieren und damit auch den Markt zu entlasten, aber vor allen Dingen auch den Wasserschutz zu verbessern.
Wir produzieren also teilweise für den Export und das geht auf Kosten unserer Umwelt und letztendlich auch unserer Gesundheit.
Hier kommt die Lobby auch wieder ins Spiel, denn der Agrarminister Alois Rainer und die ganze Bundesregierung stehen für Agrarexporte als ein Wirtschaftsmodell. Und hier ist aber ganz klar, wir importieren für die Fleisch- und Milchwirtschaft tonnenweise Soja aus Ländern des Südens, aus den USA, aus Brasilien. Und dieses kommt häufig auch, oder 20% der Sojaimporte, die nach Europa kommen, sind mit Entwaldung assoziiert. Das heißt, wir verursachen woanders große Schäden für das Futter, das bei unseren Tieren in der Massentierhaltung im Trog landet. Das bedeutet auch, die Sojaimporte, das sind ja Eiweißfuttermittel. Eiweiß ist wiederum Stickstoff. Stickstoff kann zu Nitrat werden. Wir haben hier einen permanenten Nährstoffimport, der am Ende im Wasser landen kann. Denn auch wenn das Fleisch und Milch in den Export wandern, die Gülle der Tiere bleibt hier und verschmutzt unser Wasser.
Das ist ja jetzt ein wirtschaftliches System, ein Teil der Globalisierung, den du beschrieben hast, wo es ja ganz eindeutig ist, wer nicht daran gewinnt. Also wer nicht gewinnt, sind die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Lebensmittel bekommen, die unter unwürdigen Bedingungen produziert werden, die nicht wirklich gesund sind. Die Preise steigen auch. Die Lebensmittelpreise sind ja sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. Wer auch nicht profitiert, sind die Landwirte, die ja seit Jahren zu Recht auch klagen, dass sie Höfe aufgeben müssen, weil sie die Kosten nicht mehr decken können. Wer macht denn da das Geschäft? Bei irgendwem muss das Geld doch bleiben.
Wenn wir uns mal die Liste der Unternehmen angucken, die auch auf der oder Unternehmensleitungen, die auch auf der Forbes-Liste auftauchen, dann sehen wir an erster Stelle die Supermärkte. Und hier haben Untersuchungen von 2023 gezeigt, dass die Margen, die Supermärkte in der Lebensmittelkette, also mit Lebensmitteln machen, bei 17-19% Eigenkapitalrendite liegen. Und wenn man sich so überlegt, ich erbe und möchte mein Geld an der Bank anlegen, auf diese Eigenkapitalraten komme ich als normale Sparerin niemals. Und wenn wir uns dann die Industrie anschauen, da sagen Untersuchungen, wir liegen etwa bei 11% Rendite, manchmal 12% Rendite. Und da ist nicht die Tabakindustrie, sondern tatsächlich die Lebensmittelindustrie gemeint. Wenn wir dann uns auf die landwirtschaftliche Ebene begeben, dann sehen wir hier ein Höfesterben, denn Bauern und Bäuerinnen haben größte Mühe, sich gegen diese großen Player am Markt, Industrie und Lebensmittelhandel, durchzusetzen mit ihren Preisforderungen. Hier sehen wir stattdessen, dass immer mehr Betriebe rote Zahlen schreiben und nicht mehr über die Runden kommen, weil die Rechte der Bauern und Bäuerinnen, für anständige Produkte auch gutes Geld zu verlangen, viel zu wenig ausgeprägt sind hier. Muss noch viel passieren. Und da stehen wir natürlich an der Seite der Bauern und Bäuerinnen und kämpfen mit für faire Preise für umweltverträgliche Produkte.
Jetzt haben wir ja angefangen mit dem sauberen Wasser und sind jetzt auf einmal gelandet bei einem wirtschaftlichen System mit massiven Interessenkonflikten, ein System, wo wenige gut verdienen, wo aber sehr vieles auf Kosten von Menschen und Natur geht, wo es auf Kosten des ländlichen Raums gewachsener Strukturen geht. Und jetzt die Frage nochmal an dich. Was macht da ein Umweltschutzverband, ein Verbraucherschutzverband wie die Deutsche Umwelthilfe? Wir gehen vor Gericht, aber was machen wir sonst? Wir gehen ja nicht gleich vor Gericht. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen beschreiben, was machen wir auch im Dialog mit Landwirtinnen und Landwirten? Was lässt sich politisch erreichen? Wo sind da die Hebel? Und dann am Schluss kommen wir sicher auch nochmal auf dieses Thema, wo kann man den juristischen Hebel ansetzen, dass wir eben klagen vor Gericht gehen?
Ja, zum einen setzen wir uns mit Bauern und Bäuerinnen vor Ort auseinander und schauen tatsächlich zum Beispiel auch in Ackerbauregionen, wo zu viel Nitrat im Grundwasser gefunden wird. Mensch, was können wir denn verbessern in der täglichen Wirtschaft? Wir sprechen mit Bäckereien und weil ein hoher Nitratgehalt im Grundwasser kann auch manchmal ein Indiz sein, dass dort Weizen angebaut wurde, der überdüngt wurde, weil die Bäckereiindustrie, die Brotindustrie möchte gerne einen Weizen haben, der ganz hohe Proteingehalte hat, damit die Maschinen in der Industrie nicht so lange kneten müssen.
Aber Brot gibt es doch jetzt schon ein paar tausend Jahre. Ja. Das hat es doch schon auch mal vorher gegeben. Ja. Es muss doch möglich sein, Brot zu backen, ohne dass man seine Felder überdüngt, oder?
Richtig, das ist auch möglich. Und das zeigen Zehntausende von Biobäuerinnen jeden Tag, deren Mehl, deren Getreide wunderbar verbacken wird zu Biobrot und ohne Überdüngung ganz hervorragende Brote gibt. Die Herausforderung ist, das kostet die Industrie ihren Anteil, denn ganz klar, also ein Weizen mit einem hohen Proteingehalt, der durch Überdüngung erzielt wird, lässt Einsparungen in der Industrie zu, weil die Knetmaschinen nicht so lange laufen müssen. In der handwerklichen Bäckerei, wo Biobrot hergestellt wird, sagen die Bäckerinnen, ich werde es so lange kneten, bis das Brot fein ist. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Nur jetzt wird klar, wir müssen wirklich entlang der ganzen Lebensmittelkette, und das tun wir als DUH, Gespräche führen, damit alle Beteiligten ihren Beitrag zum Wasserschutz leisten.
Jetzt hast du ja beschrieben, es gibt sowohl in der Landwirtschaft, es gibt die einen, es gibt die anderen, es gibt die Biolandwirtinnen und Landwirte, es gibt auch in der Lebensmittelwirtschaft, hast du ja beschrieben, auch Akteure, die haben sich auf den Weg gemacht. Wie ist es in der Politik? Also wir sitzen ja jetzt hier gerade in Berlin, wir sitzen in Berlin-Mitte, beide von uns sind regelmäßig im Gespräch mit Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Europaparlament, mit Menschen in den Ministerien. Stößt das dort auf offene Ohren? Hast du das Gefühl, das geht's in die richtige Richtung? Solche Argumente, wie du sie jetzt gerade vorgebracht hast, findet das Anklang?
Ich beschäftige mich jetzt ungefähr 20 Jahre damit, sozusagen das Wasser sauber zu halten. Und in den 5 Jahren bei der DUH habe ich, ich weiß nicht, unzählige Stellungnahmen mit verfasst, wie das Wasser mit guten politischen Regeln sauber gehalten werden kann. Und das heißt, bisher ist es noch sehr schwierig. Wir hatten zwischendurch eine sehr gute Verordnung, die diese Verursachergerechtigkeit wiedergespiegelt hat. Die hieß Stoff-Strom-Bilanz-Verordnung.
Das ist jetzt aber ein kompliziertes Wort.
Ja, das ist es. Das Wort ist uns ja auch nicht wichtig, sondern nur der Inhalt dieser Verordnung war eben diese Input-Output-Bilanz betriebsgenau für ungefähr alle Betriebe in Deutschland oder fast alle Betriebe in Deutschland. Und damit hatten wir dann wirklich Verursachergerechtigkeit. Leider ist diese Stoffstrombilanzverordnung von Herrn Alois Rainer abgeschafft worden und damit ist das Verursacherprinzip im Düngerecht derzeit auf dem Rückweg. Das können wir uns nicht gefallen lassen und damit besteht eine unserer großen Aufgaben darin, einen langen Atem zu bewahren, wieder und wieder Stellungnahmen zu Gesetzen, Forderungspapiere, Eckpunktepapiere zu schreiben und gemeinsam mit den Bauern und Bäuerinnen, die fortschrittlich sind, wie etwa der ökologische Landbau und seine Dachverbände sowohl in Deutschland als auch auf Brüsseler Ebene klar zu sagen, wie Wasserschutz funktionieren kann. Mit im Einklang mit einer funktionierenden Landwirtschaft, die gute Lebensmittel und nebenbei noch sauberes Wasser und Artenschutz produziert.
Und das führt mich zu einem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wir versuchen es natürlich im Gespräch. Wir versuchen es im Gespräch mit der Branche, mit den Landwirtinnen und Landwirten. Wir versuchen es auch im Gespräch mit der Politik. Aber wenn das nicht wird, müssen wir den Druck erhöhen. Und deswegen gehen wir eben auch manchmal vor Gericht. Und die letzten Jahre haben wir ja gesehen, dass wir unsere Klagen für sauberes Wasser, also dass zum Beispiel die europäische Nitratrichtlinie oder die europäische Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden, dass dieses Recht nicht nur auf dem Papier steht, und wir haben hier höchstrichterlich alle Klagen gewonnen. Das erhöht natürlich immens den Druck auf die Politik, weil dann irgendwann kommt ein Vollstreckungsverfahren und irgendwann sind auch Strafzahlungen fällig. Wir sind hier übrigens im ganz, ganz engen Austausch als Deutsche Umwelthilfe mit der Wasserwirtschaft, großer Alliierter, mit der Europäischen Kommission, die immer ganz aufmerksam auf uns schaut. Wir sind regelmäßig in Brüssel auch eingeladen und geben dort Zeugnis und berichten auch von den Erfahrungen hier in Deutschland. Und die Europäische Kommission hat jahrelang ein Vertragsverletzungsverfahren geführt gegen die Bundesregierung. Das hat sie dann eingestellt, als die letzte Regierung gesagt hat, ja, wir tun jetzt was. Dann hat die Regierung gewechselt. Jetzt wird das alles wieder rückabgewickelt. Versprechungen werden nicht gehalten. Da droht das nächste Vertragsverletzungsverfahren. Im Übrigen tägliche Strafzahlung bis zu einer knappen 1 Million Euro. Täglich kann man sich dann ausrechnen, wie viel wir als Steuerzahler dann im Jahr zahlen würden als Strafe dafür, dass die Politik die eigenen Gesetze nicht einhält. Diese rechtlichen Möglichkeiten, die nutzen wir relativ systematisch aus. Bei der Gelegenheit vielleicht auch ein kleiner Werbeeinschub, weil das sind wir, das ist jetzt an Sie, Hörerinnen und Hörer, gerichtet, auch auf Sie angewiesen. Da brauchen wir Unterstützung, weil wir haben tolle Anwälte, aber auch diese Anwälte schreiben Rechnungen, die schreiben Rechnungen an uns. Diese Rechtsverfahren, die sind ausgesprochen teuer, da muss man sich auch mit Recherche bewaffnen. Man muss die Anwaltskosten bezahlen, die Gerichtskosten, aber da brauchen wir wirklich Ihre Unterstützung und bauen da auch sehr drauf, bei der Gelegenheit auch den Dank an alle Förderinnen und Förderer, die uns schon sehr, sehr lange unterstützen. Jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück von diesen Klagen, weil wir haben ja auch ganz oft die Frage, was können denn wir Einzelnen tun? Also nicht nur immer Forderungen an die Politik. Was können denn Menschen wie du und ich, was können Verbraucherinnen und Verbraucher denn tun, damit wir eine andere Landwirtschaft haben, dass wir gesunde Lebensmittel haben, dass wir sauberes Wasser haben?
Wir können einmal als Verbraucherinnen und Verbraucher auf ökologische Produkte zurückgreifen, denn im ökologischen Landbau gilt diese Grenze und diese Flächenbindung der Tierhaltung, die ich eben ansprach, dass nur so viele Tiere gehalten werden, wie man von der eigenen Fläche ernähren kann oder mindestens zur Hälfte ernähren kann, und dass genug Fläche bei einem Betrieb vorhanden ist, um die Gülle und Mist umweltverträglich auszubringen. Das sind diese 2 Kühe pro Hektar oder Äquivalente in Schweinen oder Geflügel. Und im Ökolandbau gilt das schon. Und deshalb ist der ökologische Landbau ein ganz wichtiger Beitrag zum Wasserschutz. Und wir sehen auch in den Regionen, wo Ökolandbau flächendeckend gemacht wird, ich sag mal, das ist rund um die Wasserwerke München und Leipzig, wo sich nämlich die Wasserversorger diese ökologische Eigenschaft der Biobetriebe zunutze machen und sagen, die Flächen, die eine ganze Stadt mit Wasser versorgen, die möchten wir lieber gleich unter Schutz stellen. Und da kann dann auf der Oberfläche am allerbesten ökologisch gewirtschaftet werden. Da sehen wir ganz große Erfolge. Und von dem her ist jeder Gang in den Bioladen ein Gang, der auch zum Wasserschutz beiträgt. Wenn die Produkte importiert sind, kann man auch ganz klar sagen, auch zum Wasserschutz in anderen Ländern ist das ein Beitrag, denn diese Regeln gelten insgesamt im ökologischen Landbau auch im europäischen Maßstab. Ein zweiter Beitrag ist, bleiben Sie politisch. Denn ganz klar brauchen wir Rahmenbedingungen und Regierungen, die auf Bundes- und Landesebene den Wasserschutz zu einer Priorität erklären. Denn wir haben ja keine zweiten Grundwasserkörper, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir die unseren jetzt belasten. Es gibt weder einen Planet B noch ein Wasserreservoir B, sondern was wir brauchen, sind klare Bekenntnisse dazu, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Und da brauchen wir Bund und Länder, die mitmachen beim Ressourcenschutz.
Also das sind zwei ganz konkrete Dinge, die wir alle tun können. Also dann immer, wenn wir unser Portemonnaie öffnen, ob es auf dem Wochenmarkt ist oder ob es im Supermarkt ist, uns überlegen, wen wir damit bezahlen und wen dann eben nicht. Also die Richtigen auch belohnen, indem wir die guten Produkte kaufen, zum Beispiel aus dem Ökolandbau. Und dass wir dann, wenn wir zur Wahlurne schreiten und wenn wir uns auch sonst in der Demokratie engagieren, das ist ja nicht nur alle 4 Jahre bei der Wahl, sondern auch dazwischen, dass wir eben denen, die die Entscheidungen treffen, auch zeigen, welche Entscheidungen wir von ihnen erwarten. Und damit haben wir, glaube ich, wirklich einen breiten Bogen gespannt vom sauberen Wasser über die wirtschaftlichen Zusammenhänge bis hin zu dem, was wir alle persönlich auch tun können. Und jetzt bedanke ich mich wirklich für Ihre Aufmerksamkeit. Dann noch der Hinweis darauf, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Feedback haben zu unserem Podcast, dann erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@doh.de. Und ansonsten auch, wenn Sie über unsere Arbeit informiert bleiben wollen, dann informieren Sie sich auf unseren Social-Media-Kanälen, abonnieren Sie unseren Newsletter. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Und damit bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.